Und das ist aber wieder was dafür spricht, das alles als Obsession zu werden, denn da kommt man dann mit Fakten auch nicht hinter. Das ist ein Wahn, eine Obsession, so wie es Antisemitismus ist. Und wenn du fragst, ob die große Bereitschaft ist, darüber zu reden, dann würde ich glauben, sie ist nicht besonders groß. Und dass man die Orte, an denen in Deutschland auch der Linken tatsächlich ohne diesen Wahn über die Angelegenheit gesprochen wird, dass man das an den Fingern einer Hand abzählen kann. Ich muss sie jetzt nicht nennen. Aber ich komme mir da wirklich vor wie das gallische Dorf, das gegen die wahnhafte Übermacht der Antizionisten steht und aber leider keinen Zaubertrank hat.
Die ja, fast schreiende Irrationalität von so Bewegungen wie Queers for Palestine haben mich dann, als ich das zum ersten Mal gehört habe, schon überrascht. Insofern braucht man da, denke ich, vor allem sozialpsychologische Kategorien, um das zu erklären.
Kadergespräche, der Podcast der Monatszeitschrift Konkret. Dieses Mal mit Stefan Gärtner und Robin Forstenhäusler zum Antizionismus in der Linken. Selbst wer sich keine Illusion über die politischen Realitäten macht, dürfte über die Radikalität erschrocken gewesen sein, mit der der Antizionismus in der radikalen Linken nach dem Massaker vom 7. Oktober um sich griff. Ob Fake News, Täter-Opfer-Umkehr oder Vernichtungsfantasien, es gab wohl kaum eine Ausprägung des antisemitischen Wahns, die auch nicht links zu finden gewesen wäre. Die Zeitschrift Konkret wollte da nie mitmachen und versucht bis heute stets, dem Gerücht über die Juden mit differenzierten Analysen oder scharfen Polemiken zu begegnen. In dieser Tradition steht auch das aktuelle Sonderheft vom Januar 2026 mit dem Titel Kriegszustand – Israel und die antisemitische Internationale. Anlässlich dieses Sonderhefts befrage ich in dieser Folge von Kadergespräche Stefan Gärtner und Robin Forstenhäusler zum wahnhaften Moment im Antizionismus, zur Vergangenheit und Aufarbeitung linken Antisemitismus, zur Unterscheidung von Israel-Kritik und Kritik an Israel und zu einem möglichen politischen Umgang mit der gegenwärtigen Linken. Stefan Gärtner ist Autor und sicherlich vielen Konkretleserinnen und Lesern als Kolumnist der beliebten Rubrik Kunst und Gewerbe bekannt, in der er allmonatlich in die Abgründe des deutschen Kulturbetriebs hinabsteigt. Robin Forstenhäusler widmete sich in der Vergangenheit in einem Konkretartikel ausführlich dem Antisemitismus in der Klimabewegung. Zurzeit lebt und arbeitet er in Bremen und bereitet eine Promotion vor. Als Gastgeber begrüßt euch dieses Mal Alexander Belz. Nun ist das Massaker vom 7. Oktober fast 3 Jahre her und der Nahostkonflikt hat sich seitdem sehr stark fortentwickelt. Auch die israelische Gesellschaft hat sich in diesen Zügen weiterentwickelt und verändert. Trotzdem scheinen die antizionistischen Akteure davon recht unberührt weiterzumachen. Maximal gibt es Eskalation, danach wieder Beruhigung, aber es scheint doch irgendwie, als ob die Demonstration und ihre Forderung immer mehr auch von der empirischen Wirklichkeit dort abgekoppelt sind. Wie ist da eure Einschätzung? Glaubt ihr mit bestimmten Veränderungen, die der Konflikt vielleicht auch macht, beziehungsweise sollte es vielleicht auch irgendwann dort befriedet werden, dass sich auch diese antizionistischen Aktionen irgendwie beruhigen? Oder glaubt ihr, da ist etwas ins Rollen gekommen, was sich auch so schnell gar nicht aufhalten lässt?
Naja, aber wenn wir von Antisemitismus reden, ist denn als solcher von der Empirie abgekoppelt? Also der braucht ja keinen Anlass, der ihn eines Besseren überzeugt, der ist ja da als Obsession und Wahn. Und da kann in Israel ja passieren, was will. Da kann auch Netanjahu morgen zurücktreten und eine linke Regierung an die Macht kommen. Ich glaube, das wird im Wesentlichen nichts ändern, es sei denn, dass die palästinensische Seite herginge und sagte, gut, also das ist auch unser Konflikt. Wir erkennen das Existenzrecht Israels an. Und auf dieser Grundlage können wir jetzt miteinander reden. Also wenn man dem Konflikt da den Boden entzöge, würde es auch den Ja, das ist dann mir wahrscheinlich schwerfallen, weiterzumachen. Aber da damit ja nicht zu rechnen ist, würde ich vermuten und befürchten, dass das ad infinitum weitergeht. Ob dann die Waffen schweigen oder nicht schweigen. Deswegen reden wir von Antisemitismus. Der Jude kann machen, was er will. Also es ist immer verkehrt, es muss verkehrt sein, sonst wäre es kein Antisemitismus.
Dem würde ich beipflichten und ja, man kann die Angemessenheit der Kritik, insofern es genuine Kritik ist, prüfen. Es stellt sich dann aber doch sehr oft heraus, dass es keine Kritik im genuinen Sinne ist, die sich für die Besonderheiten ihres Gegenstands interessiert. Und man muss dann genauso einen Blick werfen, nicht nur auf die Veränderung im Krieg zwischen Israel und den Palästinensern, sondern auf die Linke selbst. Und ich denke, da erfährt man einiges, wenn man sich mit der Geschichte der Linken auseinandersetzt, warum die zum Beispiel so obsessiv Israel mit dem Nationalsozialismus gleichsetzt.
Ist ja zum Beispiel auch gerade von Jan Gerber dazu ein Buch herausgebracht worden zu dieser Flugzeugentführung, ich glaube von Entebbe, wo RAF-Terroristen oder Sympathisanten davon Jüdinnen und Juden separiert haben bei den Geiseln, was ja einer der bekanntesten, schlimmsten Fälle von linken Antisemitismus ist. Wie nehmt ihr denn dazu zu solchen Sachen eine Aufarbeitung war? Ist es nach wie vor so ein Randthema in der Linken, sich mit dem eigenen Antisemitismus zu beschäftigen? Oder sagt ihr, nee, das gibt's schon auch, da gibt's eine Tradition dahinter, da gibt's auch eine Bewegung dahinter, die das sehr ernst nimmt? Oder sind es immer ganz vereinzelte Randstimmen?
Gerd Kotter hat letztes Jahr, glaube ich, schon einmal dieses Buch über den neuen Antisemitismus wieder aufgelegt. Und der neue Antisemitismus ist jetzt nicht der von heute, sondern der von 1965 fortfolgend. Das heißt, Amerie hat ein Buch geschrieben, das sich so liest, als sei es vor 14 Tagen geschrieben worden, das aber 60 Jahre alt ist. Also in der Linken hat sich da die letzten zwei Generationen überhaupt nicht bewegt, nichts getan. Und das ist aber wieder was, was dafür spricht, das alles als Obsession zu werden, denn da kommt man dann mit Fakten auch nicht hinter. Das ist ein Wahn, eine Obsession, so wie es Antisemitismus ist. Und wenn du fragst, ob wie groß die Bereitschaft ist, darüber zu reden, dann würde ich glauben, sie ist nicht besonders groß. Und dass man die Orte, an denen in Deutschland auch der Linken tatsächlich ohne diesen Wahn über die Angelegenheit gesprochen wird, dass man das an den Fingern einer Hand abzählen kann. Ich muss sie jetzt nicht nennen. Aber ich komme mir da wirklich vor wie das gallische Dorf, das gegen die wahnhafte Übermacht der Antizionisten steht und aber leider keinen Zaubertrank zur Verfügung hat.
Ja, ich würde gerne bei dieser Flugzeugentführung von der Fraß nach Entebbe einhaken. Bevor die passierte, 1976, war ja die Gleichsetzung, von der ich eben sprach, von Israel mit dem NS. Also in den 60er und 70er Jahren gehörten so Schlagwörter wie Naz-Israel, Zio-Nazis, IS-Israel und so weiter fest zum Sound der Zeit. Man kann das heute unverändert am Unicampus oder in linken Zentren wieder lesen, als Graffiti oder Sticker, wie auch immer. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass diese Flugzeugentführung durchaus, würde ich sagen, wie eine Art Schock gewirkt hat innerhalb der Linken. Also, um das einmal kurz zusammenzufassen. Es wurde gerade schon auf dieses Buch hingewiesen. Ich traue mich mal, das hier zu empfehlen, ohne es selbst gelesen zu haben. Fluchtpunkt Entebbe von Jan Gerber. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine Kooperation aus deutschen und palästinensischen Gruppen dieses Flugzeug entführt haben. Und vor Ort in Uganda organisierte dann einer der beteiligten Deutschen die räumliche Trennung der jüdischen Passagiere von den übrigen, also nicht nur der israelischen, sondern der jüdischen Passagiere. Und diese Selektionspraxis wirkte dann, also erinnerte dann doch ein bisschen an den NS und wirkte dann, wie gesagt, wie ein Schock, der es auch ermöglichte, die eigenen politischen Koordinaten von so einigen Leuten, dass die sie mal grundlegend hinterfragen konnten. Löste einen Reflexionsprozess aus, der unter anderem danach darin mündete, würde ich doch sagen, dass es eine gewisse breite Sensibilität gegenüber dem Antisemitismus auch in seinen israelbezogenen Varianten gab. 6 Jahre später, nach der Entführung, während des Libanonkriegs, titelte dann irgendeine linke Zeitung, ich habe vergessen welche, aber titelte dann von der Endlösung der Palästinenserfrage und das löste dann doch inzwischen deutliche innerlinke Kritik aus. Und insofern kann man sich fragen, warum es der Fall ist, dass heute diese Tropen, die eine Zeit lang doch in gewisser Weise ja tabuisiert waren, warum die heute wieder so auftauchen. Und wie du schon gesagt hast, wirft dann die Perspektive nicht so sehr, was verändert sich im Nahen Osten, sondern was hat sich auch innerhalb der Linken verändert.
Eine Erklärung wäre möglicherweise, dass das Ohnmachtgefühl größer ist als vor 50 Jahren, wo man ja vielleicht noch dachte, naja, gut, wir kriegen den Kapitalismus schon beseitigt. Das glaubt ja im Moment niemand mehr, auch wenn Kollege Barth da Optimismus verbreitet, indem er sagt, naja, revolutionäre Situationen kommen, wenn sie da sind. Aber es herrscht ja, glaube ich, schon der Verdacht vor, dass das zu eigenen Lebzeiten nichts mehr werden wird. Und umso gnadenloser ist dann die Übertragung auf Israel als stellvertretend für den Kapitalismus an einem Punkt, wo man ihn besiegen kann. Das ist dann der Unterschied. Also der amorphe Weltkapitalismus, den ja jeder auch bei sich auf dem Schreibtisch hat und wahrscheinlich ein Großteil dieses Free Palestine Personals ist komplett mit Apple ausgerüstet und sieht darin dann auch weiter keinen Widerspruch. Das im Gegensatz zu diesem amorphen Weltkapitalismus, den man ja nicht greifen kann. Muss man gut ins nächste Callcenter hinein telefonieren und da ins Nichts fallen, weil da niemand ist, der einem mit seinen Problemen ernst personell helfen kann. Gegen diesen amorphen Weltkapitalismus plötzlich, das ist, was man sehen und greifen kann. Und das ist Israel. Und im Falle Israels besteht die reale Chance, Israel zu beseitigen. Und es gibt ja Link, es gibt dieses bekannte Wort dieses Berkeley-Professors Ross Orwell, wenn ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung habe, dass die Palästina-Frage zugunsten Palästinas gelöst sei, landet die Menschheit auf einer höheren Bewusstseinsebene. Ah, Stichwort Erlösungsantizionismus, Erlösungsantisemitismus. Und ich glaube, dass die Linke, die antizionistische Linke, sich deswegen da so verrennt, wie sie es möglicherweise dann doch trotz Amerie noch nie getan hat. Dass die Leute, die wirklich nicht notwendigerweise pro-israelisch sind, aber die doch versuchen, den Konflikt als Konflikt zweier Seiten zu begreifen, wirklich in einer starken, starken Minderheit sind. Und wenn man wahrnimmt, wenn das stimmt, was berichtet wird, was auf dem Parteitag der Linkspartei da so geäußert worden ist, dann möchte man wirklich schreiend aus dem Haus laufen und viele, viele Biere trinken und in den nächsten Jahren nicht mehr Zeitung lesen.
Ja, du sprichst von dieser Frustration, dass man den Weltkapitalismus weder so richtig fassen kann, noch dass man glaubt, ihn überwinden zu können. Vielleicht ist es nicht nur der Weltkapitalismus, sondern man kann sich ja kaum noch vorstellen, als Linke überhaupt erfolgreichen Mietendeckel oder solche Sachen zurzeit durchzusetzen oder überhaupt scheint es schon gerade schwer mit Blick auf die aktuellen Gesundheits- oder Arbeitsrechtsreformen überhaupt irgendwelche Fortschritte, kleinere Fortschritte im ganz Konkreten zu erzielen. Also ich glaube, selbst in solchen konkreten Fragen ist man ja schon sehr frustriert.
Ja, und wenn man dann Linken-Parteivorsitzender ist und spricht sogar mal eine Wahrheit aus, indem man sagt, na ja, Moment, aber aktuelle Regierungspolitik ist in Teilen oder am Rand faschistisch, Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik, dann geht man her und entschuldigt sich. Also nicht, man kann nicht mal verbal und argumentativ noch irgendeinen Keil irgendwo reinschlagen, ohne dass man sich sofort entschuldigen muss. Ich glaube nicht, dass man das eine ohne das andere betrachten kann.
Ich finde es ja interessant, dass sich bei diesen antizionistischen Demos zum Teil sehr unterschiedliche Akteure versammeln, die sich bei anderen Gelegenheiten ja spinnefeind sind, also stalinistische und trotzkistische Gruppen, autoritäre Kadergruppen und woke linksliberale, islamistische Kräfte und queere Aktivistinnen und Aktivisten. Wart ihr davon überrascht, dass es doch diese breite Palette gibt und dass sich unter dem Label Antizionismus dann so unterschiedliche Strömungen versammeln? Oder sagt ihr, das ist ja genau Sinn und Zweck von Antisemitismus, die Widersprüche zuzukleistern und von daher ist das alles nur folgerichtig?
Die ja fast schreiende Irrationalität von so Bewegungen wie Queers for Palestine haben mich dann, als ich das zum ersten Mal gehört habe, schon überrascht. Insofern braucht man da, denke ich, vor allem sozialpsychologische Kategorien, um das zu erklären. Ich finde so Deutungen relativ naheliegend, die argumentieren, naja, Israel, wie du sagtest, wirkt als verbindender Kitt, als moralischer und politischer Kompass nach dem Untergang der Sowjetunion. bietet eindeutige Identitätsangebote und halt auch am wichtigsten die entsprechende Gefolgschaft. Und damit, wie Stefan gesagt hat, eben auch die Illusion von Wirkmächtigkeit, ne? Dass man, also Israel wirklich eine real fassbare Entität ist, der man den Garaus machen kann mit Boykott und Intifada.
Außerdem hat ja nun speziell deutsche Geschichte gezeigt, dass es, wenn es gegen die Juden geht, Klassen- und Überzeugungsunterschiede ja nur den allergeringsten Unterschied machen. Auch das gehört zum Wesen des Antisemitismus, dass sich da jeder mit angesprochen fühlen kann. Wobei es nichts daran ändert, dass Queers for Palestine wirklich das Groteskeste ist, was man selbst als jemand, der im Leben schon viel Unsinn mitbekommen hat, erleben kann. Da ist mir dann wirklich der Mund oft stehen geblieben. Das ist natürlich auch dann dankbares Futter für den Kolumnisten, aber man fasst es nicht.
Du hattest gerade von der Ohnmacht gesprochen oder dem Ohnmachtsgefühl. Ich denke, das ist durchaus auch wichtig, darauf zu gucken. Also nicht nur, oder du, Alexander, sprachst auch von dem, was Mark Fischer populär als kapitalistischer Realismus bezeichnet hat. Also von einer pseudorealistischen Einstellung gegenüber der Wirklichkeit, mit der eine fundamental andere Gesellschaftsorganisation als der Kapitalismus gar nicht mehr denkbar wird. Oder da macht es Sinn, denke ich auch, sich der geschichtlichen Position mal klar zu werden, in der man sich befindet und der sich die Linke auch befindet. Also ich habe über diese zunächst seltsam wirkende Verbindung von Klimaaktivismus und Palästina-Begeisterung ja geschrieben in meinem Konkretartikel. Und vielleicht kann ich das Argument einmal in aller Kürze zusammenfassen, wenn ich das schaffe. Da lege ich dem halt vor allem eine historische oder geschichtsphilosophische Folie zugrunde. Und wenn man sich das Ende des, was als dessen, was als kurzes 20. Jahrhundert bezeichnet wird, also mit und infolge des Zerfalls der Sowjetunion, wenn man sich da den Zukunftshorizont anguckt, der noch das Denken mitbestimmte, dann war das einmal schon jene Ohnmacht und Resignation, von der du sprachst. Also es wurde dafür der Titel vom Ende der Geschichte auch gefunden, also ewiges Weiter-so der Gegenwart, die sich sozusagen in schlechte Unendlichkeit in die Zukunft verlängert. Und andererseits erschien der Zukunftshorizont unter der ständigen Gefahr einer atomaren Eskalation des Blockkonflikts, einer Katastrophe, die jederzeit und unangekündigt über die Menschheit hereinbrechen kann. Dieser Situation korrespondierte dann eine entsprechende alarmistische Politik, beziehungsweise im Fall Ende der Geschichte eine Praxisform, die sich sozusagen auf den Long Run eingestellt hat, den Marsch durch die Institutionen oder auf jeden Fall eher reformistisch eingestellt ist. Die Haus- und Hofphilosophen der Linkspartei und auch andere wie Podemos in Spanien, die Postmarxisten Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, empfahlen damals der Linken deswegen, der großen Erzählung des Marxismus abzuschwören und auch den Begriff von Gesellschaft als Totalität abzuschwören und stattdessen so eine, wie sie es nannten, Pluralität der Kämpfe zu verfolgen. Also jeder wurschtelt so in seinen Single-Issue-Politics herum. Antirassismus, Feminismus oder, ja, wie gerade genannt, Gewerkschaften etc. Und kollektiv erreicht man dann einen gewissen Fortschritt oder eher partikulare Fortschritte. Mein Argument war eben, oder zielte darauf, dass sich die Zukunft im Zeichen der Klimakatastrophe sehr anders darstellt. Also diese beiden Alternativen, ewiges Weiter-so oder Katastrophe, die sind keine Alternativen mehr, sondern fallen zusammen. Also gerade, es ist gerade das ewige Weiter-so, das in die Katastrophe führt. Ja, mir scheint, als würden sich, was vormals getrennt war, so als Ohnmacht einerseits und Alarmismus andererseits, das scheint sich mir gerade so zu vermischen, zu einer Art Schockstarre. Denn es müsste sich jetzt alles ändern, damit die Katastrophe abgewehrt werden kann. Und wie du schon gesagt hast, es gibt keinen klar ersichtlichen Weg, wie man im Rahmen dieser Pluralität der Kämpfe irgendwas erreichen könnte. Diese geschichtliche Situation, diese Konstellation, in der die Linke sozusagen auf der dringenden Suche nach einem neuen Hauptwiderspruch ist, obwohl sie ja geeicht ist sozusagen auf diese, ich benutze mal dieses blöde Begriffspaar, auf diese Praxis in Nebenwidersprüchen, dass sie dringend auf der Suche nach einem neuen Hauptwiderspruch ist. Nach einem irgendwie gordischen Knoten, der die ganzen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, magischerweise lösen kann, wenn man den angeht und das in dieser Verfasstheit oder in dieser Situation vielleicht besonders anfällig für diese antizionistischen Heilsversprechungen ist, von denen du gesprochen hast, mit Bezug auf diesen Großvogel. Ja, wie gesagt, andererseits müsste man die Linke selbst natürlich anschauen. Wie gesagt, würde ich da sozialpsychologische Begriffe als geeignet ansehen, um sich das anzugucken. Lustig oder ja, tragisch ist es vielleicht eher, wenn das dann doch mal kracht, ne? Also diese komischen Verbindungen, die teilweise auch Querfronten sind mit explizit islamistischen Akteuren, die funktionieren ja auch nur so gut, weil die entsprechenden Akteure räumlich so weit getrennt sind, ne? Also auf dieser Sumut-Flottilla, wo auch Greta Thunberg mit war, das dürfte vielleicht noch in Erinnerung sein, kam es dann ja zum Clash zwischen Islamisten und Queers. Man beschwerte sich dann darüber, dass Palästina in erster Sache ja eine Sache der Muslime ist, für die es eine spirituelle und religiöse Dimension besitzen würde. Und war nicht so erfreut darüber, dass das dann von LGBTQ-Themen gekapert wird oder was man als Kapern erfahren hat.
Aber siehst du das dann, dass auch geschmiedete Allianzen dann schnell an solchen Widersprüchen zerbrechen? Oder geht man dann achselzuckend einfach ein bisschen darüber hinweg und man trifft sich eh in irgendeiner Form auf der nächsten Demo oder im nächsten Podcast und es geht dann trotzdem irgendwie weiter und nur einzelne Akteure werden vielleicht ein bisschen beiseite geschoben?
Gute Frage. Ich stecke da konkret in den Diskussionen nicht so drin, wie damit umgegangen wird, aber mir scheint ein großes Bedürfnis nach Widerspruchslosigkeit zu bestehen, nach eindeutigen Freund-Feind-Bestimmungen. Und wenn dieses Bedürfnis dann mal durch die Erfahrung herausgefordert wird oder ja bedroht wird, dann führt das oft dazu, dass man sich die Realität entsprechend eher zurechtbiegt als die eigenen weltanschaulichen Prämissen.
Ich glaube, aber darüber hinaus soll man auch die Nähe zwischen Antizionismus und Islamismus oder im weiteren Sinne der arabisch-islamischen Welt nicht übersehen. Das Hauptschlagwort ist dann Rassismus. Kritik an Palästina, Islam etc. wird ja dann gerne auch mit dem Rassismusargument denunziert. Und ich stelle mir das zwar lustig vor, dass dann Queers auf Islamisten treffen und sich dann mal darüber auseinandersetzen müssen, was das denn bedeutet, das freie Palästina fürs Queersein oder für andere nicht orthodoxe Lebensmodelle im islamischen orthodoxen Verständnis. Aber grundsätzlich, wo Robin sagte, dass es da um klare Freund-Feind-Konstellationen geht, findet man das, glaube ich, attraktiv, dass der Islam als nicht verweltliche Religion da diese Freund-Feind-Kennung ja noch hat. Allein der Begriff des Ungläubigen. Ich bin jetzt nicht Theologe genug, um zu wissen, ob das im Katholizismus oder bei den Evangelien noch in irgendeiner Ecke west, aber mitkriegen tut man es jedenfalls nicht. Und behaupte auch nicht, dass der Burgdeutsche von nebenan, dass der zu Hause vorm Fernseher sitzt und möchte, dass die Ungläubigen alle zur Hölle fahren. Aber es ist ja Teil des Diskurses, jedenfalls des orthodoxen Diskurses. Und ich glaube, man findet das attraktiv, dass es das Richtige gibt und das Falsche gibt und dass es die Rechtgläubigen gibt und die Ungläubigen gibt. Und das ist ja auch, wenn man so will, ein alter linker Charakterfehler, beginnend bei den K-Gruppen, Scharmützeln, vor zwei Generationen, wo auch jeder immer glaubte, dass so wie er Marx bestehe, sei der einzige Weg, wie man ihn verstehen könne. Und in einer ja doch relativisierten Welt, wo auch also jeder evangelische Pastor dir sagen wird, na ja, es kommt drauf an, kommt es dem Islam jetzt jedenfalls sehr grob gesprochen, und wenn ich zu grob bin, will ich mich leider dafür entschuldigen, ist es dann schon eher noch so, dass man darüber eigentlich nicht verhandeln will, dass das das Richtige ist und dass man da zwischen Gut und Böse noch trennt. Also es ist nicht bloß die Sehnsucht nach der großen Widerspruchslosigkeit. Ich glaube, es ist auch eine autoritäre Sehnsucht, die sich hier, wo es um Religion geht, dann mit dem Himmel auf Erden, mit der Sehnsucht nach dem Himmel auf Erden verbinden kann. Da will noch jemand, da will jemand noch was. Da will, jetzt ist wieder die Sache mit Israel, da will jemand was und er hat theoretisch auch die Möglichkeit, das durchzusetzen. Ja, gegen den Kapitalismus kommt es ja nicht an, aber im Prinzip in Iran sieht man es, da hat das jemand versucht und hat es geschafft. Das ist jetzt das Reich Gottes auf Erden, ist nicht das, was wir drei uns darunter vorstellen. Man kann es aber so definieren und ich glaube, dass das Linke, auch wenn sie das nie zugeben würden, dass das Linke anfixt, dass sie das attraktiv finden. Aber ohne, wo es jetzt eben in Sozialpsychologie ging, ohne dass man mal schaut, was ist denn da eigentlich kaputt sozialpsychologisch? Und was ist denn, also was für ein Verhältnis hat man denn da zum Über-Ich oder wozu immer? Kommt man da nicht weiter und kommt man auch in diese Widersprüche nicht hinein?
Wo es gerade um die Attraktivität des Islam für die Linke geht, diese Flottilla, auf der sich auch Greta Thunberg befand, nannte sich ja selber Sumud-Flottilla. Und Sumud, das ist mir unter anderem auch bei Andreas Malm aufgefallen, der ja so ein Star-Theoretiker ist im ökologischen Diskurs, so ein Leninist im Grunde, der sehr große Sympathien für die Hamas hegt. Der findet das auch ganz toll, dieses Sumud, das beschreibt die palästinensische Haltung der Standhaftigkeit oder Wehrhaftigkeit auch, auch angesichts sagen, einer gewaltigen Übermacht. Und das scheint mir angesichts der geschichtlichen Situation, die ich gerade erläutert habe, für die Linke auch äußerst attraktiv zu sein, dass man keine Befreiungsperspektive mehr hat, sondern eine vielleicht, man könnte sagen, postmoderne, in Anführungszeichen, Befreiungstheorie, die darauf hinausläuft, dass man sich in so einem existenzialistischen Kampf um des Kampfes willen betätigt.
Falls es nicht noch simpler ist und wir über eine hochgradig regressive Angelegenheit sprechen, insofern als Party auf den Tisch haut und das Böse aus der Welt fegt. So, das ist, glaube ich, der Anschlusspunkt zwischen Linker und dem Islam. Stark patriarchaler Akzent, hier hin oder her, scheint ja dann doch noch seine Attraktivität zu besitzen. Und junge Männer mit der Kalaschnikow auf dem Toyota. Das ist ja auch ein Bild, das wir aus seligen oder unseligen RAF-Zeiten kennen, dass man sich dann in den lokalen Ausbildungscamps da seine Meriten geholt hat. Auch da hat es einen ja nicht gestört, dass das im Zweifel revolutionäres Macho-Gewese gewesen ist. Und das ist es ja heute immer noch. Das macht ja auch, dass die Parole vom freien Palästina so grotesk, weil man ja nicht allzu viel Fantasie braucht, sich vorzustellen, nochmal, wie das aussehe in diesem freien Palästina. Das wäre auch eine Weise frei, dass also wir drei da nicht leben wollen würden und die allermeisten, die da auf der Straße nach Palästina scheinen, eben aber auch nicht. Und dass man es aber gleichzeitig attraktiv findet, dass da ein starker Mann ist oder dass da starke Männer sind, die für Ordnung sorgen. Und da können wir jetzt noch weiter ausholen und unsere Hefeleitlektüre erinnern, dass dann das Jüdische und Weiche und Weibliche, auch falsche und nicht greifbare und unheimliche, sexuell Verführende dann eben auf die klare männliche Kante trifft. Und da geraten wir dann wieder zurück an den Punkt, an dem wir gesagt haben, naja, in dieser doch sehr diffusen, amorphen, nicht recht greifbaren Welt bedient das eine Sehnsucht. Bedient das eine Sehnsucht nach dem guten Vater im Himmel und seine entschlossenen Kämpfer auf Erden?
Ich würde zustimmen, auf jeden Fall, dass diese Imago vom edlen Wilden, wie die Linke, die Palästinenser ja auch, übrigens ja auch in sehr paternalistischer Weise imaginiert. Es geht selten darum, was Palästinenser wirklich sagen oder fordern, sondern die werden ja meistens im Diskurs sozusagen als rein passive Reizreaktionsapparate gefasst, die sich nur gegen Besatzung wehren und gegen die Gräueltaten der Israelis und nie als selbstständige Akteure begriffen, die auch denen auch Verantwortung für ihr Handeln zufällt. Ich würde aber sagen, dass diese Parallelisierung in der Linken, also von Islamisten und Linken, nochmal insofern gebrochen ist, als dass für Muslime und Islamisten ja die Befreiung unmittelbar in eins fällt mit der Befreiung vom Zionismus von Israel. Man meint dort ja wirklich, dass Juden das Weltgeschehen steuern, am eigenen Leid in jeder Hinsicht, für das eigene Leid in jeder Hinsicht verantwortlich sind und so weiter. In der Linken braucht man dann schon noch diesen Umweg, dass man sich das irgendwie zurechtbiegt und rationalisiert, ne? Und dann erscheint Israel halt vor allem als irgendwie, ja, genozidaler Koloss, in dem eben die ganzen Fäden der Unterdrückung, an denen man die letzten Jahrzehnte gearbeitet hat, also Sexismus, Rassismus und so weiter, in denen das irgendwie zusammenläuft. Wie du schon gesagt hast, ist alles sehr amorph und so genau kann man sich's nicht erklären, aber da erscheint Israel vor allem als die Verkörperung all dieser einzelnen Übel, die auf der Welt so auftauchen, so scheint's mir.
Was aber ja wiederum hochgradig irrational ist, schon darum, weil wenn wir von Sexismus und Rassismus sprechen, der nun in der Israel umgebenden Welt viel, viel handfester ist. Das Freie Palästina wäre ja auch ein manifest antisemitisches Unternehmen. Es wäre ein antisemitisches Unternehmen, ein in An- und Abführung judenreines Unternehmen. Über die Stellung der Frau können wir nur spekulieren, aber man muss da nicht allzu viel erwarten über die Stellung von muss man da auch nicht sprechen. Also man dreht es ja um. Also eigentlich ist ja in dieser Welt gegen Israel ein Refugium von für alternative Lebensziele und man hasst aber dann, das ist jetzt das Anti-Impf-Erbe, den Westen dann so sehr, dass man bereit ist, darüber hinwegzusehen, unter Inkaufnahme der Tatsache, dass man dafür die Tatsachen wirklich auf den Kopf stellen muss. Ja, wenn du sagst, also Israel ist ja das rassistische, sexistische Übel, nein, das ist es ja eben nicht. Also Jüdisch sind radikale jüdische Lieder, auch Rassisten, darüber müssen wir ja gar nicht reden. Aber als Staatsidee ist ja Israel eigentlich der westlichen Idee von Pluralität verpflichtet. Wenn aber das freie Palästina irgendetwas nicht ist und nicht sein wird, dann plural. Also das freie Palästina, also diese Freiheit, die da gemeint ist, ist der reine Gegenentwurf zum westlichen Modell, das man aber natürlich ablehnt als rassistisch und sexistisch und deswegen seine Sehnsucht auf das westliche, auf das Gegenmodell zu diesem Westen richtet. Aber das ist ja der reine Blödsinn. Also es ist faktisch, sachlich der reine Blödsinn und ich hoffe wirklich, dass Israel noch lange, lange lebt und existiert und blüht und gedeiht. Der einzige kleine Vorteil, den es hätte, wenn Israels Feinde gewöhnt wäre, dass man wirklich sähe, was dann passiert. Also mal ganz abgesehen davon, dass es genau zu dem Genozid käme, den ja unsere Linken Israel vorwerfen. Und dass man dann Gelegenheit hätte zu sehen, was das freie Palästina wirklich ist. Nämlich das völlige Gegenteil von Freiheit.
Es gibt ein durchaus reiches Repertoire an so Rationalisierung innerhalb der Linken, die dann teilweise auch ein Fünkchen Wahrheit beinhalten, zum Beispiel wie Homophobie und Verurteilung von Homosexuellen eigentlich ein Importprodukt ist aus dem Westen und so weiter. Also man muss ordentlich derealisieren, sozusagen die schlechte Wirklichkeit abspalten und pflanzt das dann sozusagen in den westlichen Einfluss, der für alles verantwortlich ist. Oder wie gesagt, man begreift die Palästinenser einfach nur als sozusagen Reizreaktionsapparate, die quasi instinktiv so handeln auf ihre Situation, auf die Unterdrückung, die sie erfahren.
Ich würde gerne diese Fäden mal aufnehmen. Robin, du hast davon gesprochen, diese Region dort wird selten als eine betrachtet, in der es Akteure gibt mit eigenen Zielen. Und Stefan, du hast auch zur Realität der israelischen Gesellschaft gerade ein paar Sachen ausgeführt. Und es ist ja immer wieder eine strittige Frage in diesen Diskussionen um Antisemitismus, inwiefern Israel kritisiert werden sollte, kritisiert werden darf. Häufig wird Antisemitismus kritischen Linken vorgeworfen, sie würden Kritik an der, und man könnte sie ja auch durchaus als in Teilen rechtsextremen Regierung in Israel ersticken. Genauso, glaube ich, darf man auch als Linker ein Unbehagen haben an den enormen zivilen Opferzahlen, die es in Gaza gibt, auch wenn man deshalb nicht von einem Genozid sprechen muss oder Genozid sprechen sollte. Aber ich wäre mal auf eure Einschätzung gespannt, wie lässt sich Kritik äußern an diesen Zuständen dort, an der Kriegsführung oder vielleicht auch an der rechtsextremen Regierung in Israel? Oder sagt ihr, das würde eigentlich nur antisemitische Positionen stärken. Die Linke sollte sich lieber um ganz andere Themen kümmern und hätte eigentlich Wichtigeres zu tun, als sich zu überlegen, wie man eine adäquate Kritik am Nahostkonflikt formulieren kann.
Ich glaube gar nicht, dass das so problematisch ist. Ich glaube, Kritik an Israel zu unterscheiden von Israel-Kritik ist immer dann legitim, wenn ich nicht außer Acht lasse, dass es in diesem Konflikt einen zweiten Beteiligten gibt. Und das fehlt ja meistens. Also die Hamas kommt ja in der Berichterstattung dann häufig gar nicht mehr vor. Und gegen das sehr suggestive Bild eines frisch von Israel zerbombten Hauses käme auch der Satz dann gar nicht an. Ja, da hat sich jetzt aber die Hamas versteckt und das ist ein Konflikt, den die Hamas provoziert hat. Wie überhaupt der ganze israelisch-palästinensische Konflikt einer ist, der unter anderem oder sogar hauptsächlich davon gelebt hat, dass die palästinensische Seite sich sehr vielen oder beinahe allen Kompromissen verweigert hat. Angefangen ja beim Unabhängigkeitskrieg von 47, der ja ein arabischer Überfall gewesen ist. Nachdem Israel zu verstehen gegeben hat, dass es mit den Grenzen, wie sie nach dem Teilungsplan vorlagen, zufrieden ist und alle arabischen Israelis dazu eingeladen hat, auf Grundlage voller staatsbürgerlicher Gleichberechtigung am Aufbau eines gerechten, blühenden Israels teilzuhaben. Und als Antwort hat die arabische Welt Israel überfallen. So, und wenn es um die legendäre oder berüchtigte Nakba geht, wird auch immer verschwiegen, dass ein gewisser Teil dieser Vertreibung natürlich auch eine Kriegsfolge gewesen ist. Ist überhaupt nicht schwer, Israel zu kritisieren, und hätte natürlich auch liebend gerne eine Regierung, die nicht so rechts wäre, wie sie ist. Ich glaube aber, dass auch eine linkere israelische Regierung auf den 7. Oktober nicht anders reagiert hätte. Sie hätte den Konflikt möglicherweise anders fortgeführt, anders behandelt. Und das Recht und Rechtsextreme an israelischer Politik ist jetzt, dass man die Gelegenheit wittert, den Sack zuzumachen und diesen Brandherd ein für alle Mal auszutreten. Das ist nicht schön. Das kann man auch ablehnen. Von mir aus muss das alles gar nicht sein. Aber es hat eine gewisse Logik. Es ergibt sich leider aus dem Konflikt, wie er die letzten Jahrzehnte existiert hat. Und das Üble ist, dass selbst wenn man gegen israelische Landnahme auf der Westbank ist, wie man gegen Landnahme immer sein kann, da hat jemand sein Haus, da kommt ein Bagger, reißt das Haus ein. Wie soll ich da nicht an der Seite desjenigen stehen, dem das Haus gesagt hat? Das ist ja gar keine Frage. Bloß liegen diese Siedlungen in einem israelischen Sicherheitsinteresse, das sich davon nähert, dass es der Gegenseite über Jahrzehnte hinweg eben nicht um friedliche Koexistenz gegangen ist, sondern um ein, wenn man so will, auch durchaus völkisches Alles oder Nicht. So, und da bin jetzt sogar ich so weit zu sagen, naja gut, alles oder nicht, jetzt ist es nichts. So, also man soll sich auch nicht wundern, wenn es dann sich mit Palästina irgendwann dann mal erledigt hätte. Auch das ist nichts, was ich gut hieße. Selbstverständlich nicht. Das kann man von links auch gar nicht umgreifen. Aber man müsste auch im schlimmsten Fall, nämlich dem von Annexion und Vertreibung, doch überlegen, wer die Sache losgetreten hat, wer sie über Jahrzehnte lang am Köcheln gehalten hat und wer sie, um jetzt mal auf die Vereinten Nationen zu kommen, eine vollkommen wahnsinnige Flüchtlingspolitik am Laufen gehalten hat. Also allein die Tatsache, dass palästinensische Flüchtlinge jetzt in der dritten oder vierten Generation als Flüchtlinge institutionalisiert sind, dass man also niemandem, der nachgeboren ist, das Recht zuerkennt, einfach auf den Flecken, wo er eben gerade ist, neu anzufangen und unter neuen staatlichen Bedingungen mit Infrastruktur und allem, sondern dass man ihn als Flüchtling auf die Welt kommen lässt, was ja nur dann sinnvoll ist, wenn er dahin zurückkehren kann, von wo er mal geflohen ist. Aber er ist von da nicht geflohen. Sein Großvater oder Urgroßvater ist da mal geflohen oder vertrieben worden infolge eines Krieges, den Israel nicht begonnen hat. Und ich glaube, dass, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, es ziemlich leicht ist, Israel-Kritik von Kritikern Israel zu trennen. Nämlich die eine, die den Konflikt als Konflikt zweier Seiten, und die andere eben nicht. Und das reicht bis tief in linksliberale Pressreden hinein, wo Bilder tendenziös montiert werden, wo Artikel, Leitartikel oder nicht tendenziös sind, wo es immer darum geht, na ja, Gott, Israel benimmt sich da aber auch wirklich schlecht. Und jetzt sagst du, die wahnsinnigen Opferzahlen, die sind natürlich wahnsinnig und entsetzlich. So, aber da komme ich immer mit der Analogie Dresden. In Dresden waren die Opferzahlen auch wahnsinnig und entsetzlich. Und natürlich ist der erste Instinkt zu sagen, naja, Moment, der Krieg war ja eigentlich vorbei, hat das denn sein müssen? Aber trotzdem war es für die Linke eigentlich immer völlig klar, dass wer die Zerstörung Dresdens auf den Ami und den Engländer schiebt, dass der ja Nazi ist. Ja, und jetzt schiebt man die Zerstörung Gazas auf Israel und nicht auf die Leute, die den Konflikt A begonnen haben und die sich B geweigert haben, ihn zu beenden, als noch Zeit dafür war. Also, das Minimum, was ich von Kritik erwarte, damit ich sie nicht als Israel-Kritik verstehen muss, ist, dass man sagt, gut, beide in einen Sack und draufhauen. Das ist das Minimum. Das damit kann ich auch leben. Aber das gängige kritische Muster ist, dass Israel unverhältnismäßig agiert, es einerseits die Kampfhandlung einstellen müsse, dass es Rücksicht nehmen müsse, etc. Wie die Hamas kommt in dieser Erzählung häufig ich gar nicht mehr vor. Und da beginnt die Israel-Kritik, die ich als Linker und als Anti-Zionist ablehne.
Ja, um mal diese Unterscheidung zwischen Kritik an Israel und in Anführungszeichen Israel-Kritik aufzugreifen, wobei letztere ja, um das kurz zu erwähnen, ja wesentlich ein rhetorisches Genre ist, das unter dem Deckmantel der Kritik versucht, Israel zu delegitimieren und letztlich auf seine Zerstörung hinzuarbeiten. Für diese Unterscheidung zwischen genuiner Kritik und in Anführungszeichen Israel-Kritik wurde ja dieser sogenannte 3D-Test entwickelt, wobei die 3Ds für Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards genau. Manchmal zählt man dann noch ein viertes D dazu, die Derealisierung von arabischem Terror. Und ja, allein angesichts dieser massiven Doppelstandards, die ja eben augenfällig sein müsste, ne, dass Israel rechtsextreme Politiker und auch einen rechtsextremen Ministerpräsident haben mag, dass er aber auf dem Rest des Globus nicht allzu sehr als Problem wahrgenommen wird. Ich sprach vorhin auch von dieser Gleichsetzung von Zionismus und Faschismus. Die kam ja in der Folge des Sechstagekrieges besonders auf in der deutschen Linken. Damals gab es noch keinen Smotrich oder Ben-Gvir, sondern einen Ministerpräsidenten in Israel, der später die israelische Arbeiterpartei gegründet hat. Und wenn man sich diese Geschichte anguckt, dann wird man schon zu der Erkenntnis gedrängt, dass Leute wie Ben-Gvir halt eher ex post sozusagen als willkommene Rationalisierung dienen, der eigenen Ressentiments und weniger, dass die Kritik, also dass die Analyse der besonderen historischen, soziohistorischen Situation in Israel Anfangspunkt einer Kritik ist, die sich daran anschließt, sozusagen an diese Analyse, sondern ja, es ist nicht Erfahrung, die zu bestimmten Urteilen führt, sondern man hat eben vorgefasste Urteile, anhand derer man sich die Realität zurechtbiegt oder eben wie im Fall der rechtsextremen Politiker beispielsweise, die dann nur allzu willkommen sind, die aber sozusagen am Urteil selbst eigentlich nichts ändern. Also es gibt so ein Zitat von Zev Jabotinsky, das ich sehr gerne mag. Da sagt er, wir sind ein Volk wie alle anderen Völker auch. Wir haben nicht die Absicht, besser zu sein als die anderen. Als eine der ersten Bedingungen für die Gleichheit fordern wir das Recht, unsere eigenen Schurken zu haben, genauso wie andere Menschen auch. Und das trifft sehr gut den Punkt, finde ich, weil die restlichen Schurken, die es auf dieser Erde gibt, interessiert sich die Linke halt in einem so unglaublichen Missverhältnis viel weniger als für die israelische Regierung, dass man eigentlich auch mal von selbst drauf kommen könnte, dass da eine Schieflage gibt.
Von den Schurken auf palästinensischer Seite mal dann abgesehen. Gibt ja völlig recht, vollkommen zutreffende Analyse, aber wenn man von dem beklagenswerten Rechtsextremismus in Israel spricht, dann spricht man aber immer noch von einem Rechtsextremismus, der ja im Prinzip abwählbar ist. Mit ein bisschen Glück ist der irgendwann auch wieder vorbei oder jedenfalls milder oder Minister verschwinden oder Minister gehen, aber das Völkische an diesem Palästina-Projekt ist ja nun mal das Rechtsextreme schlechthin. Entmutungs- und Vertreibungsfantasien und geokratische Ambition. Also wie rechts kann es denn werden? Und man soll auch nicht vergessen, dass der Gaza-Streifen, ich glaube, 20 Jahre lang demilitarisiert war, dass Israel sich daraus zurückgezogen hatte und man aber in der Zeit bis zum 7. Oktober eben das viele Geld, dem das Ausland das Projekt Gaza gefördert hat, nicht dazu verwendet hat, Krankenhäuser und Schulen zu bauen, sondern Tunnel zu graben und Waffenvorräte anzulegen. Da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Frage, naja, okay, also wie schurkisch ist dann eine israelische Regierung, rechts oder nicht? Die sagt, na gut, die haben es jetzt einmal im Guten probiert und das ist dabei rausgekommen. Und vielleicht muss man das Problem ein für alle Mal lösen, beenden. Und sei es auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Das ist wiederum nichts, was ich hier gut ließe. Aber es ist doch so, dass wenn wir grundsätzlich uns einig darüber sind, dass Faschismus immer das halluzinierte Böse braucht, das böse Fremde von außen, das es ja im Zweifel gar nicht gibt. Dass es im Fall Israel aber so ist, dass es dieses böse, eliminatorische Fremde ja gibt. Das ist ja da. Und man soll Faschismus nie gut finden, das ist Faschismus. Aber also das Rechte und Rechtsextreme in Israel hat im Gegensatz zum Rechtsextremen in Frankreich oder in Deutschland ja einen realen Kern. Es gibt diesen Todfeind. Ein Todfeind, der nicht halluziniert ist, sondern der sich selbst als Todfeind begreift und ganz offiziell verkauft. Und ich glaube, wenn man über israelischen Rechtsextremismus spricht, soll man auch gerne tun. Und nochmal, ich hätte auch gerne, sofern mir dieser Wunsch zusteht, eine andere Regierung in Israel. Aber wenn man über israelischen Rechtsextremismus spricht, darf man das nicht vergessen. Und da kommt dann aber auch die Zustimmung der Bevölkerung her, die zwar gegen den Krieg ist, in der Mehrheit, soweit ich weiß, und gegen die Art, wie er geführt ist, aber die, wenn es darum geht, dass man jetzt mal die Zwei-Staaten-Lösung ins Werk setzen soll, skeptisch ist. Und ich meine aus Gründen. Ich sehe da auf der Gegenseite keine Figur, keine politische Integrationsfigur, die wirklich ad frontes ginge und sagte, wir müssen das jetzt, diesen Konflikt jetzt mal völlig neu angehen, indem ich hergehe und sage, Israel ist Israel und ich gebe keinen Anspruch darauf und ich garantiere das Existenzrecht Israels. Und das passiert aber nicht. Ohne diesen ersten Schritt kann ja Israel in der Konsequenz beinahe schon gar nicht anders, als sich die Siedlung weiter da in das Land fressen zu lassen und irgendwann diesen Sack zu machen. Jetzt könnte man sogar so weit gehen und sagen, der Zug ist eigentlich abgefahren, der ist vor Jahrzehnten schon abgefahren. Meine Frage wäre aber, wer hat ihn abfahren lassen? Jetzt waren wir gerade beim Sechstagekrieg, das Dreifache Nein von Khartum. Keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels, kein Frieden mit Israel. Das ist ja über Jahrzehnte lang, ist das ja arabisch-islamische Politik gewesen. Dann hat sich das ja Gott sei Dank entspannt. Aber wie es Dialektik will, ist dann eben auf der palästinensischen Seite der Radikalismus entsprechend gewachsen, weil man Angst hatte, dass die Unterstützung von außen verschwinden könnte. Das ist ja auch einer der Gründe für diesen Überfall vom 7. Oktober überhaupt gewesen, die Sache wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also wieder dafür zu sorgen, dass die arabische Welt und dass die gesamte Welt sich wieder auf die palästinensische Seite schlägt, wo man zwischenzeitlich schon so weit war zu sagen, na ja, komm, Israel ist eine Realität, mit der man auch Geschäfte machen kann und mit der man in Frieden leben kann, wenn man das nur will. Und es wäre gegangen und mittlerweile bin selbst ich so pessimistisch zu sagen, ist vorbei. Das kann man bedauern, aber trotzdem die Frage, und es ist immer die Frage, wer hat Schuld oder wer hat mindestens Mitschuld? Und ist es denn angängig zu sagen, nein, die eine Seite ist komplett unschuldig? Und das stimmt nicht, es ist einfach faktisch falsch. Da sind wir wieder bei Israel-Kritik und Kritik an Israel. Und wer das ausblendet, dass dieser Konflikt zwei Parteien hat und dass die eine Seite sich, weiß Gott, nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und wer mir zugehört hat, weiß, welche ich meine. Und das anzuerkennen, ist die Voraussetzung für legitime Kritik in Israel. Eigentlich nicht so schwer. Und wer sich eine Weile mit der Sache beschäftigt, entwickelt auch, glaube ich, sofort eine Nase dafür.
Wenn wir beim Pessimismus sind, Stefan, ich greife das mal einfach als Stichwort auf, möchte ich euch gerne die Frage stellen, wie machen wir jetzt eigentlich weiter mit einer politischen Linken, in der der Antizionismus und die Problematik habt ihr der vergangenen Stunde sehr breit aufgefächert, in der der so allumfassend ist. Es wird immer wieder gefordert, dass angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Krisen und Umbrüche von Rechtsruck, Klimakrise, Abbau des Sozialstaats und so weiter. Wir kennen die Schlagworte, die Linke sich eigentlich zusammenschließen müsste, um wieder handlungsfähig zu werden, um auch wieder Erfolge erzielen zu können. Das würde aber auch beinhalten, antisemitismuskritische Linke müssten in einer geeinten Linken wohl oder übel auch eben mit antisemitischen Akteuren dann irgendwie zusammenarbeiten, denn die Kräfteverhältnisse lassen es wohl kaum zu, einfach so viele irgendwie auszuschließen und trotz Spaltung irgendwie schlagkräftig zu sein. Wie ist bezüglich dieser Problematik da euer Urteil? Sagt ihr, okay, es gibt durchaus Möglichkeiten, um auch mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die sich in irgendeiner Weise vielleicht mal antizionistisch positioniert haben? Oder sagt ihr, das geht einfach nicht? Da opfert die Linke ihren Anspruch, ihren Selbstanspruch auf und damit kann man überhaupt keine Erfolge erzielen, egal auf welchem Gebiet.
Ich glaube, es ist immer gut, wenn man es nicht weiß. Ich sage immer, man will nicht wissen, was der Automechaniker, den man schätzt, will. Man will nicht wissen, was die Bäckerin will. Man will nicht wissen, was der Busfahrer, der einen morgens freundlich grüßt, will. Man will das nicht. Und vielleicht ist das der Weg, mit dem Problem umzugehen, dass man hofft, dass man es erfahren muss. Dass man für Mietendeckel oder für im weitesten Sinne soziale Gerechtigkeit oder was auch immer links streiten und kämpfen kann, ohne das zu thematisieren. Ich weiß nicht, ob das ein naiver Gedanke ist. Die Frage ist nur, was ist, wenn man es dann weiß? Wenn man sagt, das Problem ist schon, dass wenn ich jetzt als Linker sage, nee, also mit den Leuten zusammen streite ich für nichts, wie viel bleiben dann übrig, mit denen ich es kann? Ich weiß ungefähr die Auflage der Zeitschriften in Deutschland, die antizionistisch sind. Sie ist nicht besonders hoch. Man kann sich als Linker, der die Position betritt, wie wir sie hier im Gespräch vertreten haben, tatsächlich einsam finden. Also das ist nicht schön, diese Position, es sei denn, man hat ein ästhetisches Genügen daran, dass man auch am Rand nochmal am Rand steht. Ja, dass man in der Linken zu einer Minderheit gehört. Die Frage lässt sich aus meiner Sicht so nicht beantworten. Und die Hoffnung bleibt, dass es einem wie mit dem Bäcker und der Busfahrerin geht. Man will nicht wissen, was sie über größere Sachen denken. Man will es wissen. Denn jetzt kann man sagen, ich bin aber so konsequent, ich will nichts wissen. Das bedeutet einfach nur, dass der Alltag zu Schließrouten laufen wird, denn ich glaube, dass die Ressentiments im Vorbehalt immer noch so tief wurzeln und die auch von der tendenziösen Berichterstattung auf eine Weise verstärkt werden, dass so gut wie unmöglich ist, ein Leben zu führen, das sich nicht mit Antisemiten oder Antizionisten in Verbindung bringt.
Jede politische Praxis, die ein Antisemitismus oder Antizionismus bewusst instrumentalisiert, etwa für Gewinnung von Wählerschaft oder emotional instrumentalisiert oder so, dass das immer dazu führt, dass Erfolge, die dadurch erzielt werden, sich als Pyrrhussieg herausstellen werden, also dass die am Ende immer zu teuer erkauft sein werden, weil das ja keine marginale Dynamik ist, die sich so am Rande abspielt, sondern ja, weil das natürlich diese antizionistische Weltsicht, weil die natürlich auch die Inhalte tangiert. Das ist diese Frage vom Verhältnis von Mittel und Zweck, die sich, würde ich zustimmen, auch nicht abschließend beantworten lässt.
Ja, ich glaube, das ist die bessere Haltung als meine laue Haltung. Wahrscheinlich hast du vollkommen recht, wenn du sagst, wenn jemand antizionistisch agiert, kann es mit seinem restlichen Programm so weit im Kehr sein, dass es sich lohnen würde, gemeinsam mit ihm oder ihr für dieses oder jenes zu streiten. Wir hatten eben die Linkspartei, die man ja möglicherweise dann als Linke aus Verzweiflung vielleicht oder aus Verlegenheit dann doch mal gewählt hat. Das Schlimme ist nur, man kann links von der SPD nichts wählen, was nicht antizionistisch ist. Da gerät man schon wieder ins Problem, wähle ich dann gar nicht, was ja dann auch Folgen hat. Oder muss ich dann eben doch, egal welche Linkspartei wählen, von der aber vollkommen klar ist, welche Meinung sie zu Israel hat. So, ein ganz praktisches Problem bei der nächsten Wahl. Bin ich jetzt gezwungen, wirklich SPD zu wählen, weil es linker nicht geht, wenn ich nicht israelfeindlich wählen will? Das sind so Fragen.
Es gibt ja dieses Zitat, was fälschlicherweise, ich weiß nicht, wer es wirklich gesagt hat, aber oft August Bebel zugeschrieben wird, vom Antisemitismus als Sozialismus der dummen Kerls, als sagen wäre der Antisemitismus nur sagen eine ja, mehr oder weniger leicht zu beseitigende falsche Vorstellung von der befreiten Gesellschaft. Und mir scheint das auch der linken Politik zugrunde zu liegen oder dieser Politik, die an diesen postmarxistischen Theoretikern, die ich eingangs erwähnt hatte, Mouffe und Laclau, ja, wesentlich auch orientiert ist, die darauf zielt, eine linke diskursive Hegemonie herzustellen, dass man sich mit so einer Politik einfach unglaublich verrennt, weil ja, man für diese geeinte linke Hegemonie so viel Scheiße, so viel ideologischen Mist entweder ja in Kauf nimmt oder dadurch ja auch bestärkt und befeuert, dass das ja die Zwecke, die man sich setzt, durch diese Mittel in einer Art affiziert, dass sie ja nicht mehr am Ende nicht mehr die Zwecke sind, die man sich ursprünglich gesetzt hatte.
Ich glaube, ein gutes Beispiel haben wir ja auch gerade bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt gesehen, dass selbst dort, wo man denkt, das ist eigentlich das Thema, was irgendwie die Linke strömungsübergreifend zusammenführen müsste, selbst da war Free Palestine ein Hauptthema und es wurde ja sogar auch gegen als zionistische Akteure verschriene Leute wurde ja selbst da vorgegangen von anderen Gegendemonstranten. Also funktioniert sozusagen auch eine politische Praxis. Insofern scheint sie nicht zu funktionieren, da der Antizionismus, selbst wenn er nur am Rand vorkommt, immer irgendwie zum Hauptthema gemacht wird. So kommt es mir jedenfalls vor.
Ja, das bestätigen auch Berichte vom Linksparteitag. Ich war ja tatsächlich nicht dabei, warum auch? Aber das, was man so gehört hat, war, dass es irgendwie keinem der Redner und Rednerinnen gelungen ist, Israel nicht zu erwähnen. Wo man sich dann fragen kann, naja, also was hat man Israel zentral auf dem Parteitag der Linken eigentlich? Naja, aber eben genau das, dass man das nun für links hält, das israelische Vorgehen für Völkermord zu halten. Dass man das bejubeln will, dass man das endlich sagen können will. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang, dass man sich fragen muss, müsste es jetzt Kunst rein in diesen Konflikt gehen oder eigentlich darum, wie kaputt die Linke in der Beziehung denkt und ist und auch welche Krübensuppen da gekocht werden. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, sehr schön wäre ja ein Ergebnis unseres Gesprächs, müsste man eine laue Haltung dann doch überwinden. Und eben nicht mehr sagen, na ja, Gott, irgendeinen Haken hat jede Sache. Nein, aber das ist der zentrale Haken. Da ist es wirklich so, dass Links- und Antizionismus, Schrägstrich Antisemitismus einfach nicht zusammengehen und dass man dann so konsequent sein muss, sich davon zu distanzieren. Dass man dreimal überlegt, ob man gemeinsam auf der Demo mitmarschiert, denn dann steht man auf der Demo und dann geht es doch wieder um Free Palestine und wieder ist alles geklärt. Dann ist nicht das Problem, wie sich die Linke über ihre Fraktion hinweg verständigen kann, sondern wie man diesen entsetzlich dummen Antizionismus aus der Linken rausbekommt. Aber wenn es stimmt, was ich vorhin oder was wir vorhin ausgeführt haben, dass das ja eben mit der Weltsituation oder der Unüberwindbarkeit des Kapitalismus zu tun hat, dann werden wir das ja alles nicht mehr erleben, dann beißt sich der Hund in den Schwanz. Dann kann man gegen den Kapitalismus eben gemeinsam nicht kämpfen, weil derselbe Kapitalismus dafür sorgt, dass die Linke so ist, wie sie ist. Da landen wir jetzt wieder bei Mark Fischer. Es ist ein geschlossenes System. Und wir müssen unser Gespräch in aller Hilflosigkeit beenden und sagen, wird aus der Linken nicht, also zu unseren Lebzeiten, nicht rauszubekommen sein, genauso wenig wie der Konflikt zu unseren Lebzeiten zwischen Israel und Palästina enden wird. Und dann gehört dann auch wieder eins zum anderen. Also kann man sich dann damit trösten, das ist dann immerhin stimmig.
Also da bin ich ja noch insofern bei Dietmar Dart, als ich sagen würde, es mag sich um eine Art quasi geschlossenes System halten, aber Zukunft ist ja doch auch kontingent, weil die Wirklichkeit ja nicht mit der Gesellschaft, nicht nur aus der Gesellschaft besteht, die da ein geschlossenes System ist, sondern zum Beispiel auch aus Natur. Und da passieren dann Sachen wie, ja, Klimakrise und so weiter. Und man kann man kann, wenn man optimistisch sein will, hoffen, dass die Herausforderungen, die damit einhergehen, vielleicht auch die Menschen dazu anregen, neu über Sachen nachzudenken. Wir hatten es vorhin von Entebbe, was wie eine Art Schock gewirkt hat auf die deutsche Linke zumindest, um ihre eigenen Kategorien mal zu hinterfragen. Ich setze auch noch weiter auf die, wenn auch sehr begrenzte Aufklärbarkeit der Verhältnisse mit Argumenten. Also beim Antisemitismus trifft man natürlich auch auf die Grenzen der Aufklärung, aber Vielleicht schafft man es ja zumindest partiell auch mit der eigenen politischen Arbeit so kleine Schocks zu kreieren, die vielleicht den einen oder anderen doch dazu bringen, ja, aufmerksam zu werden, zum Beispiel, wie gesagt, auf die rechtsextremen Ursprünge der Tropen, die in der Linken so gängig sind, die zum Beispiel Zionismus mit dem Faschismus gleichsetzt, oder auch darauf, wie du schon hingewiesen hast, wie strukturell ähnlich das eigene Denken eigentlich rechtem Denken ist. Also Stichwort Ethnopluralismus zum Beispiel. Ich glaube, mehr als darauf zu setzen, dass man damit doch was erreichen kann und zu warten, was die Zukunft an Ungewissheiten bringt, in die man intervenieren kann, wo man dazu beitragen kann, dass sich diese Verfasstheit der Linken in irgendeiner Form ändert. Darauf zu hoffen, sind so die beiden Wege, die ich sehe gerade.
Vielleicht auch noch zu reden, mit wem noch zu reden ist, in der Hoffnung, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst erschrecken, was sie zum Teil gut finden oder welchen Parolen sie schon so zugestimmt haben. Das sind vielleicht diese Minischocks, Robin, von denen du gerade gesprochen hast.
Ganz genau.
Vielleicht ist ja unser Gespräch ein Maxi-Schock, der dann genau die Wellen schlägt, die es gebraucht hat. Und wir können es uns gut schreiben.
Dann würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort, dass das gallische Dorf jetzt in den Feierabend geht. Lieber Robin, lieber Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für eure Beiträge, für konkret und auch im aktuellen Sonderheft und darüber hinaus.
Sehr gern.
Aber die Ehre.
Das war Kadergespräche, dieses Mal mit Stefan Gärtner und Robin Forstenhäusler zum Antizionismus in der Linken. Wer mehr von Stefan Gärtner lesen möchte, wird jeden Monat in der Konkret fündig. Neben seiner Kolumne Kunst und Gewerbe ist er regelmäßig mit verschiedenen Artikeln bei uns vertreten. Und wer sich für eine antisemitismuskritische Analyse der gegenwärtigen Klimabewegung interessiert, dem sei der Artikel von Robin Forstenhäusler in der Konkretausgabe von Oktober 2025 empfohlen. Sie sehen also, wer nicht hören will, muss lesen. Um das gallische Dorf beim Fortbestand zu sichern, möchte ich Ihnen ein Konkret-Abo ans Herz legen. Damit werden Sie nicht nur allmonatlich zum Denken neuer Gedanken provoziert, sondern Sie erhalten auch Zugang zu älteren Ausgaben, um Debatten und Diskussionen nachverfolgen zu können. Das Sonderheft Kriegszustand, Israel und die antisemitische Internationale ist auch ab sofort im Onlineshop erhältlich. Alles weitere hierzu auf www.konkret-magazin.de. Dieses Mal war Ihr Gastgeber Alexander Belz. Ich verabschiede mich ganz herzlich. In der nächsten Folge hören Sie hier meine Kollegin Barbara Eder. Sie interviewt Klaus Weber zur neuen Konkret-Kolumne Der hässliche Deutsche. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.